Ja, gründliches Kauen ist wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung und ohne Gebiss, danke für den super Einstieg, hat man wenig Spaß an einem Braten, das war clever von dieser Frau, ja, aber man hat vielleicht länger was davon. Ja, also wenn man gründlich kaut, hat man mehr davon und es ist gesund, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass jetzt Gummibärchen und Schokolade dadurch gesünder würden. Aber ich denke schon, man hat auf jeden Fall länger was davon. Probiert das mal aus, kaut mal ein Gummibärchen ganz, ganz langsam. Denn gründliches Kauen steigert wirklich den Genuss. Durch das Kauen wird die Nahrung ja zerkleinert, das wissen wir alle. Sie wird mit Speichel vermengt und je flüssiger sie ist, umso mehr umspült sie die Geschmacksknospen, die auf der Zunge sind. Das heißt, dann wird erst richtig der Geschmack wahrgenommen. Und wenn die Nahrung flüssig wird, steigen diese Geruchsmoleküle, die Duftmoleküle in der Nahrung auch in das Riechorgan, also innen in die Nase hoch, und rundet sozusagen den Geschmack noch mehr ab. Das heißt, gründliches Kauen, das ist nicht nur gesund, dass die Nahrung optimal verwertet wird. Das wissen wir auch, wenn ich nicht richtig kaue, liegt es schwer im Magen. Gründliches Kauen steigert auch das Geschmackserlebnis. Und nun wird interessanterweise in der Bibel das Wort Gottes öfters mit Speise verglichen. Gott lädt uns zum Beispiel ein in Jesaja 55, dass wir uns an seinem Wort so richtig satt essen. Er sagt, warum gebt ihr Geld aus für Brot, was gar keins ist, was nicht richtig schmeckt? Hört doch auf mich, sagt Gott, dann bekommt ihr das Beste und esst euch an Köstlichkeiten satt. Und damit meint er sein Wort. Und im Psalm 119 schwärmt einer davon, wie lecker Gottes Wort schmeckt. Wir hatten das schon am Eingang gehört, dieses Wort. Wie köstlich sind deine Worte im Mund, wie Honig bekommen sie mir. Also es ist richtig lecker, sagt der einer. Und dieser köstliche Geschmack kommt sicher daher, dass man länger an einem Wort kaut. Und davon spricht der Psalm 1, dass er sagt, glücklich ist der, der Lust hat an den Weisungen des Herrn, der über seinem Wort Tag und Nacht sinnt. Und das ist dieses Kauen. Tag und Nacht darüber nachsinnen, bewegen, kauen. Ja, man sagt ja auch, da habe ich lang dran zu kauen. Und so ist das zu verstehen. Gottes Wort muss gründlich gekaut werden. Und so entfaltet es seinen Nährwert und auch seinen vollen Geschmack. Und das wirkt sich dann ja auch auf unseren Organismus aus. Wir haben Freude dran, wenn etwas lecker schmeckt, als wenn wir es runterschlingen. Und es entfaltet seine Nährstoffe. Und das beschreibt auch der Psalm 1, was das bewirkt, wenn wir gründlich kauen. Er sagt, der Mensch, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Das heißt, er hat genügend Nährstoffe. Er bringt Frucht, da wächst etwas aus dem Leben. Sein Laub wird niemals welk, er ist frisch. Und was er tut, das gelingt. Das heißt, wenn wir Gottes Wort gründlich bedenken, durchdenken und kauen, dann wird sich das positiv auf uns auswirken, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Stimmung, aber auch auf unser geistliches Leben. Wir werden Frucht bringen, persönlich für uns und ich denke auch für uns als Gemeinde. Und so möchte ich euch wieder mal einladen, nach über zweieinhalb Jahren, ist das letzte Mal her, dass wir wieder mal zusammen ein Bibelwort durchkauen. Und ich lade euch ein, dass wir wieder uns zwei Wochen Zeit nehmen, an einem Bibelwort rumzukauen und diesen Text auf uns wirken zu lassen, damit er seinen vollen Geschmack entfaltet, wir genießen und er in uns einwirkt. Bei dieser Aktion Bibelwort kauen geht es ja darum, dass eine Gemeinde über zwei Wochen lang einen Text bearbeitet, bekaut, betrachtet. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch was mit der Gemeinde macht, wenn wir alle zusammen an einem Bibelwort kauen und darauf wirken lassen. Und am Ende dieser Aktion, in zwei Wochen, wollen wir dann auch hören, was das mit euch gemacht und bewirkt hat. Der Ablauf sieht so aus. Über zwei Wochen lang kauen wir also an einem Bibeltext. Ich gebe euch diesen Text am Ende der Predigt bekannt. Also heute wird noch nicht darüber gepredigt. Und in diesen zwei Wochen betrachten wir diesen Text am besten täglich in unserer persönlichen Textbetrachtung, Bibellese, stillen Zeit. Und auch bei jeder Gelegenheit, wenn wir uns hier in der Gemeinde irgendwo treffen, sollte dieses Wort auch kurz betrachtet werden. Schön wäre, wenn die Hauskreise sich auch darauf einlassen würden. Im Gebetskreis, Bibelkreis, Teamtreffen, wenn das Musikteam sich zur Probe trifft, kurz diesen Text vorher nochmal lesen, darüber nachdenken, wirken lassen, weitermachen. Ja, nächsten Sonntag will ich dazu predigen, zu diesem Text. Und dann haben wir schon mal mehr Impulse und mit diesen Impulsen aus der Predigt dann nochmal eine Woche lang über diesen Text nachdenken. Und am Sonntag in zwei Wochen, dann wird es spannend, dann werde ich hier nicht predigen, dann seid ihr dran, dann dürft ihr erzählen, was Gott euch durch dieses Wort gesagt hat, was es in euren Herzen, was es in euch bewirkt hat. Jetzt denkt man vielleicht, was, 2 Wochen lang immer den gleichen Text? Wie mache ich das? Das wird auch langweilig. Wie geht das? Ich möchte ein paar Tipps geben, wie man das machen kann. Wie man einen Bibeltext meditierend betrachten kann. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Kennt ihr vielleicht diese Aussage vom Fuchs zum kleinen Prinzen, der sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ich denke, das kann man auch auf das Hören übertragen. Man hört nur mit dem Herzen gut. Wenn wir Gottes Wort mit unserem Herzen hören, dann ist das was anderes, als wenn wir es nur mit dem Kopf hören. Dann geht es sprichwörtlich tiefer in uns rein. Es wirkt in uns und das wünschen wir uns doch eigentlich, dass Gottes Wort uns im Herzen berührt, nicht nur im Kopf, im Verstand. Man sagt ja, die schwierigste Strecke sind die 30 Zentimeter vom Kopf zum Herzen. Und wir leiden manchmal darunter, dass Einsichten, dass Erkenntnisse, dass Wahrheiten aus Gottes Wort einfach nicht ins Herz rutschen, dass sie irgendwie da oben klemmen und hängen bleiben. Ja, das stimmt, man hört nur mit dem Herzen gut. Das ist was anderes, wenn wir die Worte mit dem Herzen hören. Und darum soll es gehen, dass Gottes Wort uns im Herzen erreicht. Was blockiert denn hier diese 30 Zentimeter, dass es nicht runtergeht? Was hindert uns daran, dass Gottes Wort in unser Herz fällt? Es können verschiedene Gründe sein, aber ein Grund ist mit Sicherheit, dass wir einfach zu viel wissen. Wir wissen zu viel. Das gilt besonders für die erfahrenen Bibelleser, aber auch für weniger erfahrene Vorurteile zum Beispiel. Wenn wir einen Bibeltext lesen, ich denke, das kennt ihr auch so, dann fallen mir zum Beispiel sofort verschiedene Auslegungen ein, wie das zu verstehen und einzuordnen ist. Bilder, Vergleiche und so weiter. Und dann überlegen wir auch noch, wenn wir diesen Text lesen, Mensch, wie war das noch? Das hatte ich doch schon mal gehabt, da habe ich doch mal eine Predigt dazu gehört oder da hatte ich mal im Hauskreis dazu gearbeitet. Was war das noch und was hat das jetzt zu bedeuten? Und dann fallen dann sofort irgendwelche Bezüge ein. Und dann ist das so, wie wenn man mit dem Auto auf einen Feldweg fährt und dann rutscht man in so eine Spur rein und will vielleicht raus und kommt nicht mehr raus, weil die Spur so tief ist. Und dann fährt man diese ausgefahrene Spur weiter und kommt nicht mehr raus. Und da könnte eine andere Spur uns zu einem bisher unbekannten Aussichtspunkt führen, aber wir kommen nicht hin, weil diese Spur unsere Räder festhält. So kann das passieren, wenn man schon in vorgefertigten Denkmuster wieder reinfährt beim Bibellesen. Und vor allem, was noch viel schlimmer ist, wenn ich so viel weiß, kann der Geist Gottes mir ja gar nichts sagen. Wir wissen ja schon alles. Wir haben uns blockiert. Und dann kann dieses Wort unser Herz nicht erreichen. Ja, ich behaupte mal, unser Wissen, unser Vorwissen versperrt den Zugang ins Herz. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass man nichts wissen soll. Natürlich brauchen wir gründliche Auslegung. Historische, gründliche Bibelforschung ist wichtig. Aber manchmal scheint es so, dass wir uns an einen reich gedeckten Tisch setzen und dann unterhalten wir uns über Rezepte, über gesunde Ernährung, über Vitamine, Kohlenhydrate, Eiweiß. Aber wir essen nicht. Wir reden nur über das Essen. Wir sitzen an einem reich gedeckten Tisch, vielleicht in der Bibelstunde im Hauskreis, und anstatt genüsslich dieses Wort zu genießen, fragen wir, wer hat es eigentlich gekocht? Warum hat es gekocht? Wann hat es gekocht? Fehlt da nicht noch was? Könnte ich auch sowas kochen? Verstehe mich nicht falsch. Natürlich müssen wir das Wort Gottes auch in seinem historischen Sinn betrachten und verstehen und einordnen. Aber verstehen ist nicht hören mit dem Herzen. Mit dem Herzen hören, das geht anders. Und darum soll es heute auch gehen, dass wir lernen, mit dem Herzen zu hören. Wenn unser Wissen uns blockiert, wenn wir wissen, das ist eine Blockade, dann muss ich das halt mal wegnehmen. Mit dem Herzen hören wir, wenn wir altbekannte Texte so hören, als würden wir sie zum allerersten Mal hören. Das ist für mich eine ganz wichtige Übung, die ich immer wieder auch mache, dass ich so tue, als würde ich diesen Text zum allerersten Mal hören. Ich schlage ihn auf und will bewusst so lesen, wie wenn ich das noch nie gelesen hätte. Dann gehe ich mit einer gespannten Erwartungshaltung heran und erwarte, dass Gott jetzt ganz unmittelbar dadurch zu mir spricht und nicht durch das, was ich schon von ewig so oft gehört und bedacht habe. Und dann bete ich, Herr, was hast du mir jetzt durch diese Worte zu sagen? Und dann blende ich bewusst alle Gedanken aus, die mir dazu einfallen. Die kommen dann sofort hoch, unwillkürlich, kennt ihr sicher auch. Das ist ja, nein, will ich jetzt nicht denken. Alles ausblenden, was ich dazu schon gehört und gedacht habe und nehme diesen Text als etwas faszinierend Neues und öffne mich dadurch für Gott. Wenn wir mit dem Herzen hören wollen, dann helfen uns Grundhaltungen. Eine Grundhaltung, die ist vielleicht ungewohnt, aber sehr interessant, nämlich absichtslos lesen. Das ist vor allem für Prediger schwierig und solche Leute, die Bibelarbeiten, Hauskreise vorbereiten, absichtslos zu lesen. Probier das mal aus. Wenn ich einen Bibeltext aufschlage und weiß, da muss ich nächsten Sonntag drüber predigen, dann enge ich diesen Text schon ein, weil ich frage schon nach dem Nutzen, nach dem Ertrag. Was kann ich mit diesem Text machen? Was ist da relevant für die Gemeinde? Und so geht es euch sicher auch, wenn ihr im Hauskreis vorbereitet. Welche Erkenntnis kann ich jetzt dem Hauskreis dadurch vermitteln? Wir sind so geprägt, dass wir gleich nach dem Nutzen fragen. Da muss ja was dabei rauskommen, wenn ich einen Bibeltext betrachte. Am Ende muss eine Erkenntnis stehen, so wie getreu, wie Wilhelm Busch gesagt hat, und die Moral von der Geschichte. Also, wo ist die Moral von dieser Geschichte? Muss das immer so sein? Was bedeutet dieser Text für mein Leben? Was kann ich jetzt damit anwenden? Fragt doch mal nicht gleich nach dem Nutzen eines Textes, sondern freut euch einfach mal über den Text. Ich bin sicher, es gibt viele Texte in der Bibel, die stehen einfach nur dadurch nur drin, damit wir uns daran freuen. Und das geht ins Herz. Beispiel. Ich nehme eine kurze Begebenheit aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 1. Eine ganz kurze Geschichte und ich lese mal nach der Elberfelder Übersetzung. Für das Meditative, für das betrachtende Bibellesen sind die textgetreuen Übersetzungen besser geeignet als diese Übertragungen, die so viel umschreiben. Also Luther, Elberfelder, aber auch die Basisbibel zum Beispiel, die auch sehr kurze Sätze hat, ist besser. Ihr merkt es beim Lesen gleich, warum diese Übersetzungen besser sind. Also, Markus 1 als Beispiel. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Absichtslos heißt, dass ich diese Worte jetzt einfach mal auf mich wirken lasse. Dass ich mich einfach diesen Worten aussetze. Und dann höre ich Jesus, so ging es mir, sagen: Ich will. Der Aussätzige kniet also vor Jesus nieder und spricht: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann heißt es, Jesus war sichtlich bewegt und sagt: Ich will. Jetzt könnte man über diese Aussage nachdenken. Ja, wie ist denn das, wenn Jesus nicht will? Wie ist denn das, wenn jemand bittet um Heilung und Jesus will nicht? Will dann Jesus nicht heilen? Ich kann jetzt aus dieser Aussage, ich will, kann ich ein Problem machen. Natürlich. Aber ich entscheide mich jetzt dafür, in dieser Phase, ich kann zum anderen Zeitpunkt wirklich darüber nachdenken, aber jetzt, in dieser meditativen Phase, will ich nicht ein Problem daraus machen, sondern ich will einfach das auf mich wirken lassen. Jesus sagt: Ich will. Und dann freue ich mich einfach darüber, dass Jesus sagt: Ich will. Mehr nicht. Ich will nicht problematisieren, sondern Gottes Wort soll einfach in mein Herz hineinfallen. Zwei Worte: Ich will. Und das genieße ich dann. Und darüber freue ich mich einfach. Und nehme das mit in den Tag. Ich freue mich, dass Jesus sagt: Ich will. Ich glaube, Gott hat uns sein Wort gegeben, dass wir uns daran freuen. Und mit dieser Freude, Jesus will, gehe ich dann in den Tag. Mehr braucht es doch gar nicht. Gottes Wort will uns faszinieren. Wir müssen uns dieser Faszination des Wortes aussetzen. Das wäre eine zweite Grundheilung, sich dieser Faszination aussetzen. Wir haben gelernt, analytisch zu denken und zu lesen. Das ist gut und wichtig, aber bei diesem analytischen Rangehen bleibt eben vieles im Kopf hängen. Wenn wir aber das Wort Gottes mit dem Herzen lesen und hören wollen, dann müssen wir uns wieder faszinieren lassen von diesem Wort. Dass wir uns dieser Faszination, diesem Bann aussetzen. Zum Beispiel, wie Jesus beim Anblick dieses aussätzigen Mannes, der da vor ihm auf dem Boden kniet, in seinem Innersten tief berührt wird. Dass mich das fasziniert, dass ich denke: Mensch, da steht doch Gott. Und da kniet er vor ihm nieder und sagt: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Gott ist tief berührt. Das ist doch faszinierend, oder? Der allmächtige Gott steht hier und ist tief berührt von dem Leid dieses armen Menschen, der da steht. Lasst euch faszinieren von diesen Dingen. Unser Denken funktioniert in der Regel so, dass wir das denkende Subjekt sind und wir denken über das Objekt nach. Beispiel, ein Astronom erforscht die Sterne mit seinem Teleskop. Der Astronom ist das Subjekt und die Sterne sind das Objekt. Und er hat Mittel, sein Teleskop und Methoden zum Forschen. Und dabei steht er mit seinen Forschungsmethoden über diesen Dingen. Er ist das Subjekt, die Sterne sind das Objekt. Jetzt kann sich dieser Vorgang aber genau umdrehen. Und darum geht es beim meditativen Bibellesen. Plötzlich lässt sich der Astronom von diesen Sternen faszinieren. Sie sind nicht mehr einfach nur Forschungsobjekt, sondern er lässt sich faszinieren und dann lassen ihn diese Sterne nicht mehr los. Mit ihrer Schönheit, mit ihrer unendlichen Größe haben sie den Forscher jetzt in Bann gezogen. Jetzt ist der Astronom das Objekt und die Sterne sind das Subjekt. Was ändert sich dadurch? Die Betrachtung ist jetzt nicht mehr wissenschaftlich kühl distanziert, sondern der Forscher ist begeistert. Er ist ergriffen von dieser Schönheit und von dieser Größe. Und die Sterne, die machen was mit ihm. Sie berühren sein Herz. Und so soll Gottes Wort uns ins Herz ziehen. Das Wort Gottes ist nicht das Objekt, was wir betrachten. Aus einer distanzierten, vielleicht überlegenen Position heraus, mit der wir an das Wort Gottes herangehen. Das Wort Gottes ist viel größer. Wir haben nicht das Wort Gottes in der Hand. Wir verfügen nicht über das Wort Gottes. Wir stehen nicht über dem Wort, dass wir wissen, wie die Dinge zu regeln und auszulegen sind. Gottes Wort hat uns und es soll uns ergreifen. Es soll uns in seinem Bann ziehen. Mit diesen beiden Grundhaltungen gehen wir an das Wort Gottes ran. Wir lassen unser Vorwissen erstmal beiseite. Wir lesen den Text neugierig, wie wenn wir ihn noch nie vorher gelesen hätten. Wir lesen absichtslos, ohne Verlangen nach einem Ertrag oder einer Moral. Wir lassen die Worte einfach auf uns wirken. Und wir lassen uns so von diesen Worten in Bann ziehen. Damit das gelingen kann, ist es gut, den Text laut zu lesen. Lest eure Bibel laut. Hört euch selbst zu beim Lesen. Hört euch die Worte an, die ihr euch selbst vorlest. Ihr werdet euch wundern, was ihr hört. In unserer westlichen Kultur liest man erst seit 200 Jahren etwa leise. Vorher hat man immer laut gelesen, auch in anderen Kulturen liest man laut. Leise lesen hat natürlich den Vorteil, man ist ziemlich schnell mit einem Text. Dabei überliest man auch schnell etwas. Wer laut liest, muss zwangsläufig langsamer lesen. Aber vor allem, ich höre die Worte. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich Worte nur lese oder auch höre. Das ist wie mit den Noten in der Musik. Gedruckte Noten da auf dem Zettel sind Musik. Aber die Noten sind jetzt noch stumm. Gute Musiker, ich kann das nicht, die lesen die Noten und wissen genau, wie das Lied klingt. Aber sie hören es noch nicht. Wenn sich der Musiker dann aber, oder wenn die Birgit ihre Gitarre nimmt, wenn er sich ans Klavier setzt und plötzlich anfängt, diese Noten zu spielen, dann erwachen sie zum Leben. Dann entsteht aus diesen schwarzen Punkten eine Dynamik. Der Pianist spielt mit den Tönen, er spielt mit dem Tempo, er variiert mit dem Tempo laut, leise. Und genauso ist es mit den Worten der Bibel. Wenn wir sie laut lesen, entfalten sie ihre Wirkung. Nicht umsonst heißt es in dem altisraelitischen Glaubensbekenntnis, höre Israel. Da steht nicht lese Israel, sondern höre Israel. Und Paulus schreibt im Römerbrief, der Glaube kommt durch das Hören. Es ist ein Unterschied, ob wir Gottes Wort nur auf dem Papier sehen, wie Noten eines Musikstücks, oder ob wir sie hören, wie eine Melodie. Probiert's aus. Eure Ohren werden Augen machen. Und lest nicht nur laut, lest langsam. Satz für Satz, Wort für Wort. Lasst Wort für Wort klingen. Ich lese mal diese Geschichte aus Markus 1 und lasst mal diese Worte auf euch wirken. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder. und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Das könnte man jetzt durchspielen, wie mit den Tönen am Klavier, variieren, das Tempo, die Betonung. Man kann ausprobieren mit diesem Text jetzt. Man kann Satzteile wiederholen. Er war innerlich bewegt. Innerlich bewegt. Innerlich bewegt. Man kann einzelne Worte auf sich wirken lassen. Gereinigt. 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 Und so dringen dann diese Worte in unser Herz ein. Wir hören die Worte klingen und die ganzen Geschichten fangen an zu klingen. Und jede Geschichte klingt anders, auch vom Tempo her. Das entdecken wir aber erst, wenn wir laut lesen. Zu Josua hat Gott gesagt: Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin. Sprich die Weisungen ständig vor dich hin. Das wäre der nächste Schritt, der sich aus dem Lautlesen ergeben kann, dass wir memorierend, wiederholend lesen. Am 12. April 1938 las Jochen Klepper in der Tageslosung: Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Aus Jesaja. Und diese Worte gingen ihm den ganzen Tag lang nicht aus dem Kopf. Sie waren so wie so ein Ohrwurm in ihm. Jochen Klepper war jemand, der es verstand, Gottes Wort meditierend zu bewegen. Und so nahm er das Losungswort mit in diesen Tag und hat es immer wieder wiederholt mit eigenen Worten, hat mit diesen Worten hin und her gespielt. Und so lebte dieses Wort den ganzen Tag in seinem Herzen. Und am Abend setzte er sich hin und schrieb das bekannte Kirchenlied: Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Und wer dann dieses Lied mal liest, merkt, wie er mit diesen Gedanken gespielt hat, mit diesen Worten. Klepper schreibt über das Memorieren: Alles Wesentliche ist im Evangelium bereits gesagt. Es gilt nur im Vertrauen auf die unaufhörlich strahlenden Bilder und Gleichnisse der Schrift, sich ihnen gehorsam auszusetzen, um sie dann noch einmal in möglichster Schlichtheit auszusagen, sich selbst und der Gemeinde im Reim zuzusprechen. Nehmt eine Passage des Bibeltextes, einen Halbsatz, eine Passage. Nehmt sie mit in den Tag, vielleicht auf eine Karte geschrieben. Wiederholt sie im Auto, an der Ampel, an der Kasse, beim Aldi, beim Spülen, da wo ihr den Kopf frei habt. Wiederholt diese Aussage. So prägen sich diese Worte ein und dann werden sie uns prägen. Wenn wir sie eingeprägt haben, werden sie uns auch prägen. Lernt Bibeltexte auswendig. Das Englische beschreibt sehr schön, was dabei passiert. Learning by heart, das heißt, ich habe es im Herzen. Und dann können diese Worte im Herzen wirken. Das war die Wirkung vom Ohr ins Herz. Es gibt noch ein anderes Sinnesorgan, mit dem wir auch die Bibel hören und betrachten können, nämlich mit unseren inneren Augen betrachten. Wir betrachten den Text. Die Bibel ist ja sehr bildhaft geschrieben. Nicht umsonst sind da viele Geschichten drin. Man hätte es auch anders haben können, dass irgendwie theologisch abstrakte Abhandlungen da stehen würden. Aber Gott hat es gewollt, dass er sich durch Geschichten uns mitteilt. Voller Geschichten, dieses Buch. Und die Erzähler waren Meister des Erzählens, die Autoren. Und sie malen Bilder vor unseren Augen. Und selbst in abstrakten Texten stecken Bilder. Wenn Paulus zum Beispiel an Timotheus schreibt: Entfache die Gabe, die in dir steckt, dann achtet mal auf die Worte entfachen. Was heißt entfachen? Da denke ich an einen Grill, wo ich das Feuer entfache, oder ein Stück Holz, was nur noch glimmt, was entfacht werden muss. Da steckt ein Bild drin. Lest die Bibel betrachtend. Stellt euch vor, der Bibeltext wäre ein Bild. Und dann betrachtet dieses Bild. Betrachtet dieses Bild vor eurem inneren Auge und schaut euch Abschnitt für Abschnitt aus diesem Bild an. Stellt euch vor, wie dieser Aussätzige vor Jesus kniet. Wie schaut das aus, wenn jemand vor einem anderen kniet? Wie hoch ist er dann zum Beispiel? Wo ist der Kopf? Und dann lesen wir weiter und stellen uns bildlich vor, er streckte seine Hand aus. Also da steht nicht nur, er berührte ihn, sondern er streckte seine Hand aus. Das ist ein wichtiges Detail. Er streckte seine Hand aus. Wie sieht das aus, wenn Jesus seine Hand ausstreckt? Und dann erst, und rührte ihn an. Wie rührt Jesus einen Aussätzigen an? Wie hat er ihn berührt? Siehst du den Aussatz auf seiner Haut? Wie riecht ein Aussätziger, der wochenlang schon außerhalb des Dorfes irgendwo haust? Wie riecht so einer, wenn er so dicht vor dir steht? Wenn er da unten ist und der Duft steigt hoch. Jetzt kommt noch das Sinnesorgan dazu. Was riechst du? Was siehst du? Wie berührt Jesus einen Menschen? Und auf einmal wird diese Geschichte lebendig, wenn ich das so betrachte. Aber die Geschichte ist nicht nur ein Bild, es ist eine Folge von Bildern. Stellt euch diese Geschichte als Comic vor. Oder wie ein Film mit mehreren Bildern. Oder sogar Kameraeinstellungen. Wenn das ein Film wäre, mit welchen Einstellungen würde der Regisseur die Kamera führen? Das ist dann die Schnittmethode. Schneide diese Geschichte in kleine einzelnen Szenen. Wo schneidest du? Es kommt ein Aussätziger oder es kommt ein Aussätziger zu ihm. Das ist ein Unterschied, ob der einfach erstmal kommt oder ob er zu ihm kommt. Wo schneidest du? Wo setzt du die Schnittpunkte? Wie sehen die einzelnen Bilder aus? Aus welcher Perspektive schaust du? Schaust du aus der Perspektive des Aussätzigen oder von Jesus oder bist du der Betrachter? Es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder. Das sind zwei Bilder. Er bittet ihn und dann kniet er nieder. Das ist ein neues Bild. Und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Szenenwechsel. Er war innerlich bewegt. Rührte ihn an. Streckte die Hand aus. Rührte ihn an. Spricht zu ihm. Ich will. Betrachte das Bild, Bild für Bild, diese Geschichte. Und so könnte man eigentlich den Bibeltext, den wir betrachten wollen, in Szenen einteilen und jeden Tag ein Bild betrachten. Und das wird ein längerer Text sein als das eben, was ich hier vorgestellt habe. Das heißt, ihr habt zwei Wochen Zeit, Bild für Bild zu betrachten. Und nehmt diese Bilder in eure Herzen auf. Das ist meditatives Bibellesen. Meditativ heißt einfach betrachtend. Betrachtendes Bibellesen. Wir setzen uns also diesen Worten und Bildern aus. Und dann lassen wir diesen Text an uns nahe heran. Wir identifizieren uns damit und fragen, woher kenne ich das? Was regt sich da in mir? Vielleicht der Ekel, wenn ich den Aussätzigen da so sehe und rieche. Oder vielleicht berührt mich das, wenn Jesus so tief berührt ist. Oder ich wünsche mir auch diese Hand, die mich berührt. Oder was heißt das für mich, wenn ich sage, Jesus, wenn du willst? Wo habe ich vielleicht auch schon mal gebetet, Jesus, wenn du willst? Was habe ich dabei gedacht und gehofft? Oder da geht es ja um Reinigen. Was soll Jesus bei mir reinigen? Wo fühle ich mich schmutzig? Und dann nehme ich die wissenschaftliche Auslegung dazu. Das soll ja nicht weggeworfen werden, aber alles zu seiner Zeit. Ich nehme das Bibellexikon und schlage nach Aussatz und stelle fest, die Aussätzige, die waren ausgegrenzt aus der Dorfgemeinschaft, ausgegrenzt aus dem Gottesdienst. Das war vielleicht das schlimmere Problem, die Flecken auf der Haut, das war vielleicht zu ertragen, aber diese Einsamkeit, dieses Ausgegrenztsein, dieses Nicht-Dazugehören-Dürfen und dieser sehnliche Wunsch, ich will rein sein, damit ich wieder dazugehöre. Woher kenne ich das, dass ich ausgegrenzt bin? Dass ich mir nicht sehnlicher wünsche, zu einer Gemeinschaft dazuzugehören? Und was muss Jesus ändern, damit ich dazugehöre? Woher kenne ich das, was ich hier in dieser Geschichte wahrnehme? Und mit dieser Frage, woher kenne ich das, fange ich an, mich damit zu identifizieren. Dann bin ich plötzlich mittendrin im Geschehen. Und dann fange ich an, mit Jesus darüber ins Gespräch zu kommen, zu reden. Aus meinem Herzen. das Jesus zu sagen, was in meinem Herzen ist. Probier es aus. Es gibt noch weitere Methoden, wie man die Bibel lesen kann. Das war jetzt so eher dieser meditative Aspekt, den ich euch lieb machen wollte. Probier es aus. Am Ausgang habe ich Zettel verteilt, wo man noch andere Methoden findet, auch die ich jetzt hier vorgestellt habe, dass man dann das mitnehmen kann. Und jetzt nenne ich noch die Geschichte, die wir die nächsten zwei Wochen bewegen wollen. Es ist die Geschichte, eine längere Geschichte von den beiden Jüngern, die am Osternachmittag nach Emmaus gegangen sind und dabei Jesus begegnen. Eine spannende Geschichte, faszinierend, mit einer ganz überraschenden Wendung. Und das wünsche ich euch auch beim Lesen, dass euch diese Geschichte fasziniert, dass ihr Jesus begegnet und dass ihr eine überraschende Wendung auch erlebt mit dieser Geschichte. Das wünsche ich uns. Amen.